Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Marc Grandmontan. Als Büroleiter von Ruhr 2010 erlebte er hautnah die erste regional konzipierte Kulturhauptstadt Europas mit mehreren Kommunen. Nach einem Engagement in der Führungsetage der kulturpolitischen Gesellschaft wurde er geschäftsführender Direktor des mächtigen deutschen Bühnenvereins. Im Januar 2022 dann eine kleine Überraschung. Statt seinen Vertrag zu verlängern, übersiedelte er nach Wien, um von hier aus für den wohl bekanntesten Kultur-Headhunter im deutschsprachigen Raum zu arbeiten. Im Juli dieses Jahres wechselte Marc Grandmontan dann als Referent für Kultur und Bildung in die Stadtregierung von Ingolstadt. Wir nutzen diese bemerkenswerte Vita für einen vielseitigen Streifzug durch das Kulturgeschehen. Wie wichtig ist Politik in den Gezeiten des Kulturbetriebs? Welche Rolle spielen Interessenvertretungen im Machtgefüge? Was kann ein Insider über Stellenbesetzungen in Österreich berichten? Und wie funktioniert so ein Wechsel an die Spitze eines deutschen Kulturressorts? Lieber Marc, danke, dass du einen kurzen Wien-Aufenthalt auch für einen Besuch bei mir im Studio nutzt.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Lass uns gleich voll einsteigen. Du bist ja von deiner Ausbildung her Jurist, hast außerdem einen Abschluss in European Politics und warst auch gleich zu Beginn deiner Laufbahn, glaube ich, im Europäischen Parlament tätig. Ich sage es jetzt mal ganz kokett, du könntest sicher sehr problemlos ein hochbezahlter Partner in einem internationalen Beratungsunternehmen sein. Was zum Henker hat dich in die Kultur verschlagen?
Natürlich irgendwie persönliche Neigung. Wie viele in der Geschichte habe ich Jura studiert, nachdem ich nicht Musik studiert habe. Das war eine nicht immer leichte Entscheidung für mich, auch eine schmerzhafte Zeit lang. Aber also das Kulturinteresse war da. Ich habe das Jurastudium genutzt als Generalausbildung, um dann mich eigentlich dem zu widmen, was mich innerlich, also vom Herzen her getrieben hat. Und das war immer die Suche nach der Musik, der Kunst, dem Kulturmanagement. Und so ist das alles gekommen.
Ist ein häufiges Phänomen in unserem Genre, oder? Dass dann die Biografien doch sehr stark auch von einer persönlichen Leidenschaft getrieben sind, oder? Ist das eine Beobachtung, die du teilst?
Ja, absolut. Also im Kulturbereich besonders würde ich sagen, bei mir, glaube ich, wie bei vielen lag einfach auch die schnöde Erkenntnis zugrunde, dass die Leidenschaft vielleicht größer als das Talent ist. Der Markt ist hart. Zudem hätte ich auch mit dem, was ich da gemacht habe, also bei den Klavierspielen, Orgelspielen, also entweder Musiklehrer oder Kirchenmusiker werden können. Bei beiden hatte ich ein Störgefühl, weil das muss man ja ein paar Jahre machen und das war auch, glaube ich, ganz richtig und so ist die andere Reise dann begonnen. Aber ja, der innere, der intrinsische Antrieb ist, glaube ich, notwendig, um das überhaupt irgendwie alles ertragen und auch gestalten zu können.
Ich habe auch aus einem anderen Kalkül natürlich am Beginn deiner beruflichen Biografie angesetzt. Dein örtlicher Startpunkt war ja Brüssel, wo ein maßgeblicher Standort ist des Europäischen Parlaments. Das ist ja tatsächlich ein Ort, der so ein bisschen als Moloch der weltfremden Politbürokratie, des Lobbyismus, auch der Korruption dargestellt wird. Wie hat sich diese Arbeit im Europäischen Parlament eigentlich auf deine politische Sozialisation ausgewirkt?
Also zunächst muss ich sagen, das war ein relativ kurzer Abstecher, der auch einen Grund hatte. Ich war damals in meinem Referendariat in der Wahlstation bei meiner damaligen Europaabgeordneten Doris Pack. Die war auch Vorsitzende des Kulturausschusses, da haben wir es nämlich schon. Und in Brüssel sind die Abgeordneten tatsächlich nach Fraktionen getrennt. Das heißt, ich war in dem CDU-Turm, weil Frau Pack war eben auch in der CDU. Und mir hat das gefallen, diese Atmosphäre, auch dieses Haus natürlich, weil es riesig ist, weil so viele verschiedene Kulturen da drin sind, weil natürlich auch so ein Parlament einfach echt faszinierend ist, wie die so arbeiten in den verschiedenen Sprachen, worum es da eigentlich auch alles so geht. Und mich hat das fasziniert und ich hatte das Angebot, dass ich nach der Beendigung des zweiten Staatsexamens eben auch dort bleiben konnte für ein Praktikum. Ich habe mir dort eben einen Job gesucht, bin dann bei einem Abgeordneten gelandet, der jetzt gar nichts mit Kulturpolitik zu tun hat, aber eben sozusagen eine Stelle frei hatte. Leider muss man sagen, war zu der damaligen Zeit diese Beschäftigung etwas, was juristisch gesehen eine Scheinselbstständigkeit war. Es gab also noch kein Statut für eigene Mitarbeiter, sondern ich war über das Abgeordnetenbudget eben dort scheinselbstständig beschäftigt. Und das war etwas, was ich relativ schnell auch ändern wollte, weil es eben nicht besonders zielführend war. Deswegen war der Abstecher relativ kurz. Aber also wie hat es mich geprägt? Es hat mir eine Idee davon gegeben, was die Idee von Europa ist, wie engagiert daran gearbeitet wird. Es hat mich als jemand, der ja vor allem deutschsprachig sozialisiert ist, als Jurist eben auch mal mit anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen Blickwinkeln beschäftigt. Es ist auch faszinierend, in diesem riesen Gebäude irgendwie zu sehen, wer da wohin läuft, worum es da geht, welche Lobbyisten rein und raus spazieren, wer dann hinterm Parlament abends auch im Café versumpft, wo dann die richtigen Gespräche stattfinden. Und es war natürlich auch einfach eine dynamische, brausende Großstadt, dieses Brüssel. Das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Das ist ja auch schon echt lange her. Und insofern, das hat mir ein bisschen Weltbürger und ein bisschen Kosmopolitismus, glaube ich, als Gefühl gegeben, was ich ja so im Studium gar nicht so hatte, vor allem in der Juristerei nicht. Und das war schon sehr prägend für alles das, was dann kam.
Es gibt ja ein mittlerweile sehr bekanntes Buch, einen Roman über das Treiben in Brüssel von Robert Menasse. Und ich musste immer da sehr lachen bei seinen Beschreibungen, wie Kulturverwaltung dort gesehen wird, nämlich als quasi das Hinterletzte. Also wenn man dorthin abgeschoben wird, dann ist die Karriere zu Ende, weil kein Geld, kein Prestige. Ist das nur Zuspitzung oder ist das wirklich das Bild, das man im europäischen Kulturbetrieb von Kulturpolitik hat?
Die Frage kann ich gar nicht richtig beantworten, weil ich ja nun nur kurz, also ein Jahr eben da war und auch nur im Parlament. Aber was ich schon damals deutlich sehen konnte, war, dass natürlich Kultur auch nur Nebenkriegsplatz ist, ein Nebenschauplatz ist, weil die kulturelle Kompetenz liegt ja gar nicht bei der Europäischen Union, sondern liegt eben bei den Mitgliedstaaten, was in Deutschland ja, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, nochmal komplizierter ist. Es ist kein besonders prestigeträchtiges Feld und über die letzten 20 Jahre in meinem Beruf kann ich diesen bösartigen Satz, den ich mal gehört habe, unterschreiben, mit Kulturpolitik kann man keine Wahlen gewinnen, aber man kann sie verlieren.
Mhm. Du hast ja dann noch einen zweiten quasi europäischen Bezugspunkt. Du bist ja dann zu einer Kulturhauptstadt gegangen, zu Ruhr 2010. Würdest du sagen, gibt's, auch wenn das Ländersache ist, gibt's überhaupt sowas wie europäische Kulturpolitik übergreifend? Wie hat das mit solchen Konzepten zu tun, wie immer eine Kulturhauptstadt?
Das ist immer eine Frage des Zooms, also des Fokuses natürlich. Ja, das gilt wie immer. Man kann das Europäische erst dann erkennen, wenn man genügend Abstand hat und wenn man mal eben in den USA oder in Asien oder in Afrika, dann kann man relativ schnell erkennen, dass das, was man jetzt aus der Innenperspektive gar nicht europäisch nennt, weil es halt differenziert ist in Länderinteressen, in regionale Interessen, in sprachliche Interessen, dann doch etwas ist, was uns sehr stark zusammenschweißt. Ja, diese Idee gab es schon, finde ich. Ich habe sie auch immer, muss ich sagen, emotional tatsächlich getragen. Ich bin in den 70er Jahren geboren. Ich komme aus einer Grenzregion. Ich habe noch Grenzkontrollen erlebt und auch, wie sie weggefallen sind. Und habe das immer als eine wahnsinnige Bereicherung und auch ein Glück tatsächlich empfunden, dass ich innerhalb weniger Autominuten damals sowohl in Frankreich als auch in Luxemburg sein konnte von meiner Heimatstadt. Es war in meiner Familie auch immer die Überzeugung vorherrschend, dass dieses europäische Zusammenwachsen auch als Friedensprojekt, als das sich miteinander versöhnen, das Finden, das sich kennenlernen, extrem sinnvoll ist und auch eine Herzensangelegenheit tatsächlich ist. Und insofern mich macht so, teile ich so ein bisschen, dass es auch Menasse natürlich hat, ein bisschen traurig, dass diese europäische Idee eigentlich überlagert ist von dieser Bürokratiekritik, auch von diesem herzlosen, funktionalen Funktionieren irgendwie, ja, diese maschinellen Denken irgendwie. Also es geht etwas verloren, bei dem wir aufpassen müssen, dass es nicht ganz zerstört wird, weil ich glaube schon, es gibt diese europäische Idee und es ist auch tatsächlich eine emotionale, historische Erfahrung, mit der wir etwas behutsamer umgehen müssten.
Ich will an genau an dieser Stelle, an diesem, wenn es um Umgang mit Kultur geht und auch natürlich mit dem Spannungsfeld Ländersache oder Nationensache und europäische Angelegenheit, gerne auf deine Erfahrungen zurückgreifen, die du ja auch im Verbandswesen oder im Wesen der Interessenvertretungen hast. Wie ich als kleiner, unbedarfter Wiener nach Deutschland gegangen bin, vor mehr als 10 Jahren, vor 12 Jahren, wurde mir sehr oft über das Subsidiaritätsprinzip erzählt. Das spielt in Österreich eigentlich nicht so eine große Rolle. Es besagt im Wesentlichen, betätigen wir uns kurz mal volksbildnerisch, dass übergeordnete staatliche Einheiten nach Möglichkeit nur dann lenkend eingreifen sollten, wenn darunterliegende Einheiten mit einer Aufgabe nicht klarkommen. Ich glaube, so kann man das sagen, oder? Ja. Du als Jurist, ist legitim. Und als ich eben vor mehr als 10 Jahren nach Deutschland gekommen bin, habe ich ganz stark den Eindruck gehabt, dass sich dieses Prinzip auch auf die kulturellen Interessenvertretungen auswirkt, dass es da dementsprechend auch sehr mächtige Interessenvertretungen gibt. Ich denke an den Deutschen Musikrat, den Deutschen Kulturrat, den Deutschen Bühnenverein, dann noch an Institutionen wie die Bundeszentrale für politische Bildung etc. Siehst du das als Vorteil, dass es diese unter Anführungsstrichen Gewaltentrennung gibt, als Vorteil für die Demokratie, oder ist das eigentlich eine unzulässige Auslagerung von Verantwortung?
Nee, das ist ein totaler Vorteil. Also das ist natürlich eine Errungenschaft, dass wir auch eine organisierte Zivilgesellschaft haben, die auch eine Rolle hat in der freiheitlichen Demokratie. Also in der Monarchie oder in einer autoritären Gesellschaft reicht es, dass von oben vorgegeben wird, was richtig ist, und alle anderen können dann, also in der Behaglichkeit der Unmündigkeit oder im Leiden der Unmündigkeit, je nachdem, wie man das sieht, dann diese Dinge vollziehen, sind aber nicht mit der Selbstverantwortung konfrontiert. Ja, und das, ich meine es gar nicht ironisch, ja, wir haben in den neuen deutschen Bundesländern Menschen, die Gewalterfahrung hinter sich haben, in der Deutschen Demokratischen Republik, ja, es war kein demokratischer Staat, sondern da haben Menschen gelitten, sind für ihre Meinung ins Gefängnis gekommen, sind verschwunden von der Bildfläche, das ist also alles kein Spaß, ja, sondern Freiheit ist erstmal, ist eine Erleichterung, ist ein Raum, der zu füllen ist, aber manchmal ist Freiheit eben auch eine Zumutung, weil Freiheit Komplexitätsbewusstsein und Mündigkeit erfordert. Ja, das ist auch diese ganze Idee, die wir aus der Aufklärung haben, die mit dem Menschenbild zu tun haben und die sich in Deutschland natürlich insbesondere auch im Grundgesetz niedergeschlagen hat. Also die Grund- und Freiheitsrechte sind dann eine hochkomplexe Struktur, die nur dann funktionieren, wenn der oder die Einzelne darin auch seinen Platz findet. Und Freiheit bedeutet eben nicht, ich kann machen, was ich will, sondern Freiheit bedeutet immer auch, also in diesen alten oder in diesen klassischen Dimensionen, es ist Freiheit zu etwas und es ist Freiheit von etwas. Ja, also wir brauchen Verantwortung, brauchen verantwortungsvollen Umgang, und Freiheit im Sinne des Grundgesetzes ist auch immer die Freiheit des anderen, ja, und auch die Freiheit der Minderheit. Also Freiheit ist Zumutung, das müssen wir aushalten, und das tun wir, wie ich finde, wenn wir die Gesellschaft angucken, gerade nicht besonders gut. Ja, da gibt es verschiedene Beobachtungen, insbesondere seit der Corona-Zeit ist mir das eingefallen, dass sich viele doch mit der Freiheit sehr, sehr schwer tun, auf der Suche nach sehr einfachen Antworten sind und mit der Komplexität der Welt tatsächlich auch harren. Aber wenn man die Freiheit ernst nimmt und den freiheitlichen Staat, dann braucht man dazu auch eine starke, eine organisierte Zivilgesellschaft. Die Interessensverbände, die du aufgezählt hast, spielen da auch eine Rolle. Und es ist auch richtig, dass man die auch, dass man denen Aufgaben gibt. Ja, es ist unterschiedlich verteilt. Also der Deutsche Kulturrat zum Beispiel ist einfach ein Dachverband der Kulturverbände. Der Deutsche Bühnenverein ist ein Arbeitgeber- und Interessensverband. Das heißt, er ist auch für das künstlerische Personal tariffähig. Ja, und das sind ja Ideen, die in Deutschland gar nicht vom Himmel gefallen sind, sondern sie sind, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, Folge der Tatsache, dass wir in Deutschland das einzige Land sind, das, in dem es besiegt wurde und auch besetzt wurde von den Alliierten, tatsächlich mit militärischen Mitteln auch demokratisiert wurden, ja, also die Entnazifizierung und das Auflösen der Strukturen des Nationalsozialismus wurde durch die Alliierten so befördert oder so durchgesetzt, dass eben eine freiheitliche Demokratie wachsen konnte. Das ging natürlich auch nur zusammen mit dem Wirtschaftswachstum, ist klar. Aber auch vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung von Grund- und Freiheitsrechten war das Grundgesetz natürlich als Produkt eines historischen Bruches einer Stunde Null etwas, was unter den Verfassungsdokumenten eine neue Qualität hat. Ja, also wenn man es vergleicht mit der Weimarer Reichsverfassung, die sehr progressiv war für diese Zeit, also vielleicht viel progressiver als die Zeit selber, aber zu schwach war, um durchgesetzt zu werden, ist natürlich das Grundgesetz auch mit der Institution des Bundesverfassungsgerichtes etwas, was seinesgleichen sucht. Und es gab ja mal bis in die 80er, 90er Jahre rein auch den Siegeszug der Verfassungsgerichtsbarkeit in vielen Ländern Europas und weltweit sogar. Leider sind wir demokratisch wieder auf dem Rückweg, aber es ist sinnbildnerisch, sondern es fällt mir das Wort nicht ein, kann man rausschneiden.
Oder drin lassen, das macht uns ja menschlich.
Also es passt gerade, dass in den Ländern, in denen sehr starke Diktaturen geherrscht haben, das waren also natürlich neben Deutschland auch Italien, Spanien, Portugal und auch viele Länder in Osteuropa, die Verfassungsgerichte etwas waren, was in der Anfangszeit der Demokratie echte Wachhundqualitäten haben. Ja? Also die haben aufgepasst, dass wir nicht zurückgefallen sind in diese autoritären Strukturen. Mittlerweile sind wir leider, muss man sagen, auf einem ganz anderen Punkt, wo diese Dinge auch gar nicht mehr so akzeptiert werden, sondern, das ist jetzt ein Thema für einen anderen Podcast, wir finden uns in einer Welt, in der ja erhebliche Probleme mit der Realitätswahrnehmung und der Realität da sind. Aber das war insofern eine wichtige Zeit und eben, um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, Subsidiaritätsprinzip, Interessensverbände, also dass man das, was man machen kann, auf seiner Ebene tut und erst sozusagen dann eine Ebene weiter nach oben geht, wenn man mit den eigenen Ressourcen, Möglichkeiten vielleicht am Ende ist, es eine sehr sinnvolle Art und Weise, eine freiheitliche Gesellschaft zu ordnen. Davon spricht übrigens auch, um zur letzten Frage zurückzukommen, Artikel 28.2 Grundgesetz, die kommunale Eigenständigkeit. Also, dass die Kommune das Privileg hat, etwas selbst zu regeln und nicht von einem Bundesland sozusagen an bestimmten Punkten mitgeregelt werden muss. Das war auch ein Teil, was bei der Kulturhauptstadt eine Rolle gespielt hat. Die Ruhr 2010 als Verbund von 53 Städten. Und das ist natürlich auch etwas, was mich in meiner jetzigen Rolle als Mitglied eines Verwaltungsvorstands einer Stadt sehr stark umtreibt, mir auch den Gestaltungsspielraum gibt. Und letzter Punkt, das war natürlich die Kontrasterfahrung zu Brüssel. Ja, also man kommt in Brüssel an, hat also die Riesenweltpolitik, ja, unterhält sich ständig über USA, China und über andere Sachen. Und dann sitzt man eigentlich in der Kommune oder man sitzt in der Kulturhauptstadt und denkt so, alles ziemlich banal, worüber die hier reden. Aber das war natürlich eine Arroganz von mir, so zu denken, nachdem ich aus Brüssel kam. Es ist nicht banal, sondern es ist einfach, es ist der Luxus und das Privileg, das Leben vor Ort gestalten zu können. Ja. Und das ist das, was bei Leuten ankommt. Und meine persönliche Antrieb ist auch immer zu sagen, gerade auf dieser Ebene muss sich die Demokratie bewähren. Also wenn sie auf der kommunalen, auf der Ebene, wo Menschen leben, in der Stadtgesellschaft nicht funktioniert, dann bricht die Demokratie zusammen.
Diesen Rundgang, den du jetzt gewagt hast, das ist eigentlich auch ein Grund gewesen, warum ich dich eingeladen habe, weil ich weiß, dass du sehr gerne und auch sehr fundiert Themen der Struktur, der juristischen Grundvoraussetzungen, auch der demokratiepolitischen Mechanismen mit diesen Kunst- und Kulturthemen vernetzt und auch mit den darunterliegenden Strukturen. Ich habe einen Eindruck, den ich gerne mit dir teilen würde. Diese Gespräche sind in unserer Bubble, in unserer Kunst- und Kulturbubble sehr, sehr schwer möglich. Vor folgendem Hintergrund, ich höre sehr oft, das geht uns im Kern nichts an, wir sind für den künstlerischen Ausdruck zuständig. Teilst du diesen Eindruck oder was ist der Grund dafür? Warum diese romantische Herangehensweise, dass nur die schönen Künste eigentlich in unserem Thema eine Rolle spielen dürfen?
Puh, schwere Frage. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde gar nicht sagen, dass wir in der Kunst sagen, das geht uns nichts an. Das habe ich tatsächlich auch so in den letzten Jahren eigentlich nicht erlebt, sondern ich komme aus einer Erfahrungswelt, in der gerade Theater also fast bis zur eigenen Selbstverletzung darum ringen, die eigene Relevanzfrage zu stellen. Sie bleiben damit nur leider, ohne dass sie es ahnen, auch wieder zu sehr unter sich. Ich finde, das Grundproblem ist der mangelnde Bezug. Also um jetzt mal auf meine jetzige Funktion zu kommen, die ich ja auch deswegen vielleicht innerlich gesucht habe, weil ich diese Mauer durchbrechen will oder weil ich mich gefragt habe, warum ist das so? Also gefühlsmäßig sehe ich das ähnlich wie du. Wir haben in der Kunst oder Kulturszene oder bleiben jetzt mal in meinem Bereich, den ich beruflich beurteilen kann, in der Theaterszene einen hohen intrinsischen Antrieb. Wir haben eine hohe Liebe zur Kunst, die ist auch wichtig, glaube ich. Ohne den Eros zur Kunst kann das auch gar nicht funktionieren. Und das sind natürlich alles Menschen, die auch von der Kunst irgendwie gefangen wurden. Ja, also es ist immer schwer, über Kunst mit Leuten zu sprechen, die nie die Erfahrung gemacht haben, davon mal richtig in Brand gesetzt worden zu sein. Ja, also für mich war das ja auch so, ja, wenn man so seine erste H-Moll-Messe singt oder zum ersten Mal Mahlers Zweite sitzt und irgendwie so vollkommen die Fassung verliert, dann merkt man ja irgendwie, da passiert was mit einem, was einen nochmal als Mensch anders anspricht, was einen als Mensch anders einordnet und was mir auch ein anderes Gefühl für das Menschsein gibt in der Welt. Eine Form von Verbundenheit mit der Welt, eine Form von, ja, ich will es mal kitschig sagen, auch eine Form von Liebe oder von Sehnsucht nach Verbundenheit mit Menschen und so. Also es könnte auch alles irgendwie schöner sein. Und ich glaube, dieser ureigene Antrieb, das zu machen, damit andere anzustecken und damit auch die Welt ein Stück besser zu machen, das ist das, was viele Künstler eben auszeichnet. Und die brauchen auch, glaube ich, diese Form von Versponnenheit, damit sie in dem, was sie da tun, gut sind.
Also ein Plädoyer für die Romantik.
Ja, ja. Es ist am Ende ein Plädoyer für die Romantik, weil es gibt ja nichts Schrecklicheres, als wenn ich da sitze und sehe schlechte Kunst, weil jemand irgendwie zu sehr mit den Beinen auf dem Boden ist, sondern man muss schon nach den Sternen greifen wollen und nur wenn das jemand wirklich tut, kommt dabei was raus, was mich anstecken kann. Ja, also das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, die aber erstmal eine Distanz schafft, die man danach vielleicht wieder einholen und einordnen muss. Gleichzeitig kann das natürlich in dieser Verletzbarkeit und auch in diesem Anspruchsdenken, ich brauche das so, ich will auch mit dem Rest sozusagen gar nichts zu tun haben, auch eine Distanz schaffen, die vielleicht für die Kunst und Kultur gar nicht sinnvoll ist, ja, weil wenn ich jetzt sozusagen auf die Tagesordnung meines Kommunalparlamentes gucke, dann ist da wenig Raum für Romantik, bleiben wir bei dem Punkt, sondern da geht's knallhart erstmal darum, wie man die per se nicht ausreichenden finanziellen Mitteln auf Herausforderungen anwendet, die man dem gesetzlichen Pflichtenkatalog erstmal abarbeiten muss, ja. Also was ist mit der Trägerschaft des städtischen Klinikums, was ist mit dem Nahverkehr, was ist mit der Müllentsorgung, was ist mit Bauanträgen und, also diese ganzen Sachen, was ist mit Straßen, die repariert werden müssen, dann kommen noch die Pflichtaufgaben Schulen, also die Kommune als sogenannter Sachaufwandsträger muss Schulen bauen, wenn die Kommune wächst, das kostet viel Geld, das ist aber eben so.
Jetzt auch dein Aufgabengebiet.
Jetzt auch mein Aufgabengebiet als Bildungsreferent. So, und dann kommt am Ende kommen die freiwilligen Leistungen, die freiwilligen Aufgaben, da ist die Kultur eben dabei. Und da brauchen wir auch schon wieder Geld, ja. Ich muss in Ingolstadt das Theater sanieren, was relativ viel Geld kosten wird, die Kommune einfach im Moment nicht richtig hat. Da müssen wir uns etwas überlegen. Ich habe natürlich viele Ideen davon, wie kulturelle Bildung, wie Partizipation, wie andere Dinge geschehen könnten. Wie kann ich auch in Kindertagesstätten, in Kindergärten und in Schulen dafür sorgen, dass Menschen mehr mit politischer Bildung, mit kultureller Bildung in Berührung kommen? Die Möglichkeiten dafür sind begrenzt. Da muss ich mich in die Debatte einwerfen. Und spätestens an dem Punkt merke ich eben, dass das, was ich so romantisch in mir trage, das überzeugt davon sein, erstmal grundsätzlich nicht bei allen anderen verfängt. Und das auch einen Grund hat, ja. Also wenn ich irgendwie in meinem Finanzausschuss sage, aber das wäre doch schön, wenn wir da irgendwie noch, keine Ahnung, ein Bildungszentrum aufbauen können und so, dann sagt er mir, finde ich auch, aber wir haben kein Geld, wir haben andere Sorgen jetzt gerade in diesem Moment. Und mich treibt die Frage, warum oder wie es möglich ist, das, was sozusagen in der romantischen Bubble herrscht, an Idealismus, auch an, vielleicht an Beseeltsein an bestimmten Punkten, zu verbinden mit dem eher resonanzschwachen Raum einer sachorientierten Politik, die im Moment auf allen Ebenen, glaube ich, damit umgehen muss, dass die finanziellen Mittel weniger werden.
Aber das ist ein sehr interessanter Vorgriff. Ich möchte auf mehrere Punkte, die du da ansprichst, dann noch kommen. Zum einen deine Rolle in einer Stadt, also welche Rolle spielt Stadt im Leben von Menschen und im Kulturleben von Menschen? Auch deine Rolle als Personalsuchender. Und da möchte ich gleich eine konkrete Frage nachstellen. Glaubst du, ist das das zentrale oder sollte das das zentrale Auswahlkriterium für einen guten Kulturpolitiker, eine gute Kulturpolitikerin sein, dass dieser Spagat geschafft wird? Also sowohl das, wie du es genannt hast, Beseeltsein ein Teil der eigenen Identität ist, aber eben auch der Wille da ist, sich auf diese Sachzwänge, auf diese profanen Notwendigkeiten des politischen Alltags einzulassen, dass beides vertreten sein muss.
Ich meine ja. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, dass, wenn man sich die Gesellschaft gerade anschaut, ich das Gefühl habe, wir vor verschiedenen Herausforderungen stehen. Und einer der Herausforderungen ist, dass ich das Gefühl habe, es gibt eine Sehnsucht nach Ambivalenzfreiheit. Also nach Eindeutigkeit, ja, schwarz und weiß, 0 und 1. Die Kulturleute und die Künstler kommen aber aus einer Welt, in der es nicht 0 und 1 ist, sondern, keine Ahnung, 0,54. Und ich erklären muss, warum es 0,54 ist oder 0,67. Und ich merke, dass so der Rahmen dafür oder die Bereitschaft dafür, etwas zu tun, wenn die Mittel nicht mehr da sind, eigentlich schrumpft. Ja, also viele sind der Meinung, ne, wenn man Geld im Überfluss hat, dann kann man das schon machen, ist irgendwie nett. Dann die Brücke, die man noch schlagen kann, ist zu sagen, ja, da kommen ja Touristen, ja, weil die gehen dann ins Museum oder ins Theater oder die übernachten oder machen was anderes und bringen Geld. Aber dafür zu streiten, dass dazwischen, also die Fähigkeit, das dazwischen zu sehen, zu gestalten und zu ertragen, ein Kernelement einer freiheitlichen Gesellschaft ist, was man lernen muss und was auch wichtig ist, um vielleicht richtige Lösungen zu finden in dieser Welt, die ja eher aus dem Dazwischen und nicht aus einem Schwarz und Weiß besteht. Das ist noch irgendwie ein langer Weg. Und insofern, ich glaube, wir brauchen jemanden, der beide Sprachen spricht oder der zumindest bereit ist, die Konflikte, die sich aus dieser Sprachverschiedenheit ergeben, auch zu ertragen. Und der trotzdem mit brennendem Herzen sich hinstellt und dafür kämpft, das zu tun, weil ohne dieses innere Brennen man diesen Widerstand, glaube ich, auf Dauer auch gar nicht ertragen kann. Und ich, gerade interessant, weil ich bin mit dem Fahrrad hierher gefahren und habe mir überlegt, also fand das wunderschön jetzt hier durch Wien und habe gedacht, wie ambivalenzfrei doch manchmal auch der Städtebau ist. Also dass wir in so einer Welt sind, die auch von dem, was uns räumlich ergibt, es ganz wenig Möglichkeiten, das dazwischen gibt. Also der Grund war, ich bin an so einer Brache vorbeigefahren, wo alles an Pflanzen gewuchert hat. Es gab noch keinen Bau. Hinten dran ist irgendwie die S-Bahn gefahren. Und ich mag solche Brachen. Ich mag solche Räume des Unperfekten und auch des Inspirierenden, weil man sich ja irgendwie immer vorstellen kann, was passiert da jetzt oder was ist dahinter oder gibt es irgendwie Räume, die man nicht kennt. Während also in dem komplett zugebauten, in dem, was nur eindeutig ist, man auch gar nicht mehr inspiriert ist für eine Form des Dazwischen. Und das ist ein Punkt, der mir Sorgen macht. Ich meine, wir reden ja auch jetzt nicht nur abstrakt. Ja, wir haben in Österreich die Nationalratswahlen vor uns. Wir haben in drei ostdeutschen Bundesländern Wahlen. Ich habe in spätestens 2 Jahren auch wieder Stadtratswahlen. Und die Sehnsucht nach Eindeutigkeit, das Verlassen von Pfaden der Komplexität und auch so der Hass darauf, dass jemand eine andere Meinung hat, das halte ich für... Also macht mich unheimlich traurig auch, weil es natürlich, ich finde, es ist demokratiebedrohend und ich habe immer die Künste als etwas erlebt, was eben diese Ambivalenz erlaubt haben, was das dazwischen möglich gemacht hat. Also nur ganz kurz, weil nicht alle Gedanken sind natürlich von mir, ich habe von Armin Assey, den ich sehr verehre, mal einen Vortrag gehört vor vielen Jahren und seine These war, Kunst ist eine Verdopplung der Welt. Also wenn ich mir ein Bild anschaue, die Geschichte habe ich auch in Ingolstadt schon ein paar Mal erzählt, wenn ich mir ein Bild anschaue, das ein Maler gemalt hat und man sieht darauf einen Mann, der am Meer steht oder suchen sich irgendwas aus, dann sehe ich ja nicht den Mann am Meer, sondern ich sehe das, was sich der Maler ausgesucht hat. Ja, das heißt, ich schaue auf das Bild und damit schaue ich mit den Augen eines anderen Menschen, also ich wechsle die Perspektive und damit verdopple ich gewissermaßen die Welt und auch die Weltsicht. Und das bedeutet, dass am Ende Kunst immer etwas mit Alternativen, mit Freiräumen zu tun hat, auch eben ureigen mit Alternativen und Demokratie. Und das sind so Punkte, weswegen ich das für enorm wichtig finde, auf diese doch, auf die Stärke der Kunst, die in all ihrer Fragilität aber so wichtig ist für dieses Dazwischen. Und wenn wir das aufgeben, geben wir, glaube ich, einfach auch einen Teil unserer freiheitlichen Welt auf.
Lass uns sofort in diese Mehrdeutigkeit eintauchen. Auch wieder ein bisschen mit deiner Rolle, dass du ja Interessenvertretungen kennst, ja, auch jetzt den politischen Diskurs gut kennst in allen möglichen Facetten. Und da erkennen wir ja, dass gerade diese Gruppen sind ja Brenngläser für gesellschaftliche Entwicklungen und Mehrdeutigkeiten und die Konflikte, die diese Mehrdeutigkeiten auslösen. Da kursieren wahnsinnig viele Buzzwords wie Transformation, Disruption und so weiter und so fort. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was sind denn jetzt eigentlich die zentralen Herausforderungen, vor denen insbesondere Kultur gerade steht?
Naja, symptomatisch, fangen wir auf der Symptomebene mal an, ist es natürlich der Fachkräftemangel. Das hat mich ja auch ernährt die letzten 2,5 Jahre. Also das Suchen von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten für offene Stellen. Und wir reden ja nicht von einem marginalisierten Problem, sondern wir reden davon, dass in Deutschland nach dem, was ich weiß oder gelesen habe, bis zum Jahre 2030 5 Millionen Menschen in Rente gehen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das hat, also Boomer-Generation und so weiter, das hat Folgen. Das heißt, wir rennen in einen Arbeitsmarkt, der sich wahnsinnig verändert, insbesondere natürlich durch solche Themen wie Digitalisierung, durch geostrategische Änderungen auf der Welt, insbesondere, ich bin jetzt kein internationaler Politiker, aber habe schon das Gefühl, dass die USA und China gerade an einer neuen Weltordnung schreiben, insbesondere auch durch das, was in der Ukraine passiert ist, was im Nahen Osten jetzt passiert, also schwierige Zeit. Ich habe aber den Eindruck, wir sind in Europa nur sehr schwer in der Lage, uns auf diese Dinge einzustellen. Und die Gefahr, die ich so ein bisschen sehe, um auf den Kulturbereich zurückzukommen, es wäre jetzt einfach sehr schlecht, wenn sich diese Bubbles, von denen wir eben gesprochen haben, nicht in die Auseinandersetzung oder in den Austausch miteinander begeben. Denn das Schlechteste, was passieren könnte, ist, dass beide Seiten für sich in Anspruch nehmen, Recht zu haben. Und wir am Ende aber dann also im allerschlechtesten Falle eigentlich zu einer Verschlechterung der Kultursituation kommen, weil es eben nicht gelingt, diese Ebenen sozusagen miteinander zu vermischen und auch nochmal einfach ein klares Plädoyer in der Gesellschaft dafür zu halten, warum solche Dinge gerade jetzt wichtig sind. Ja, es ist eben keine Luxusgüter, sondern es geht darum, sich als Mensch kennenzulernen, über seine Fähigkeiten auch Bescheid zu wissen und Fähigkeiten auszuprägen, die wir gerade in dieser Zeit, in der nichts mehr sicher ist, in der alles irgendwie volatil ist und kurz vorm Brechen ist, eben brauchen, weil es geht um Ambivalenzen, es geht um Störungen, es geht um Irritationen und Perspektivwechsel. Also spätestens dafür brauche ich auch Fähigkeiten, die durch die kulturelle Bildung eben angelegt werden und nicht nur durch das reine Sachwissen, was abprüfbar ist, oder eben durch die rationale Welt. 1 und 1 bleibt natürlich immer 2 und das wird auch immer die Grundlage von allem sein. Aber es gibt eben etwas dazwischen und dazu brauchen wir das. Also die Mischung macht's und die muss auch in Zukunft richtig sein. Und insofern, ich sehe eigentlich ganz viele Baustellen. Ja, also, und man muss aber auch natürlich zur Verteidigung sagen, die Form von Unbeweglichkeit, die viele der Kultur bescheinigen, ist nicht ganz fair. Denn gerade, es hat sich schon auch viel getan, finde ich. Es wird sehr stark darum gerungen, um Relevanz in den Theatern. Es geht darum, Programm für eine diverse Gesellschaft zu machen. Es geht darum, die Spielstätten zu verlassen. Es geht auch darum, mehr Partizipation zu ermöglichen. Da muss man fairerweise sagen, das kann ein Theater oder ein Museum oder irgendeine andere Kulturinstitution auch alleine gar nicht schaffen. Denn sie kann nicht Versäumnisse, die im Bildungssystem angelegt ist, mit eigenen begrenzten Mitteln eben machen. Also der Theater- und der Museumspädagoge sind super, die machen eine tolle Arbeit. Aber von ihnen zu erwarten, dass sie sozusagen Probleme lösen, die im Bildungssystem in Deutschland da sind, und darüber müssten wir einen eigenen Podcast halten, das ist empörend sozusagen, was wir da vorfinden. das wird das Theater nicht schaffen, sondern das klappt nur in einem Miteinander. Ja? Und also mein Plädoyer ist auf jeden Fall immer, die Dinge zusammenzudenken, mehr in Kooperation zu denken, mehr auch bereichsübergreifend zu denken. Also eine ordentliche Kulturpolitik kann nur dann funktionieren, wenn sie mit einer guten Bildungspolitik zusammengedacht wird. Ja? Also ohne das Mitmachen von Schulen, von Kindergärten und am besten natürlich auch mit einer Landeskulturpolitik, Landesbildungspolitik, die funktioniert, könnte man ganz andere Möglichkeiten haben, um die Gesellschaft zu erreichen, als das bis jetzt der Fall ist.
Interessanter Punkt. Im Übrigen gab es tatsächlich mal in Österreich diesen Ressortzuschnitt auf Bundesebene, also wo Kultur oder Kunst ganz stark mit Bildungsthemen, sei es mit Wissenschaft oder mit Bildung gekoppelt war. Du hast ja zwei Punkte angesprochen, wo ich, und da spiele ich jetzt ein bisschen den Advokat des Teufels, ja, wo ich doch eine gewisse Renitenz wahrnehme. Das ist zum einen, du sagst, Kultur muss gewisse gesellschaftliche Aufgaben erfüllen oder sich in Relation setzen zu gesellschaftlichen Phänomenen. Da bemerke ich sehr oft ein großes Unbehagen in der operativen Kunst- und Kulturszene nach dem Motto, Kunst muss gar nichts. Ja, es gab einmal einen Salzburg-Intendanten, der hat gesagt, wir stellen etwas zutiefst Unnützes her. Also der hat das wirklich vor sich hergetragen. Man hat uns mit nichts zu verpflichten. Ja, wir sind Selbstzweck. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ist etwas, was man gemeinhin die Sektorkoppelung nennt. Ja, also sprich, dass Bereiche miteinander interagieren. Und auch hier merke ich sehr oft, zum Beispiel die klassische Reaktion ist aus dem Kunst- und Kulturbereich, wir sind sicher keine Pädagogen oder Pädagoginnen. Ja? Also wenn man uns das auch noch umhängt, ja, dann kommen wir überhaupt nicht mehr zum Kunstmachen. Was ich im Übrigen auch bis zu einem gewissen Grad verstehe, was du angesprochen hast, es geht um Ressourcen, es geht um Kernkompetenzen, es geht um das Brennen für die Sache an sich und so weiter und so fort. Ja, du jetzt als Kultur- und Bildungspolitiker, das ist ja das Tolle, du sitzt jetzt hier als Kultur- und Bildungspolitiker, wie schaffen wir es atmosphärisch, da einen Konsens zu finden?
Ich glaube, ein Teil des Problems ist die Tatsache, dass viel zu viel von dem, was künstlerisch produziert wird, in sich schon klassifiziert und mit Qualitätskriterien umlegt ist. Also ich habe natürlich volles Verständnis dafür. Ja, wir haben eine Geschichte der Musikhochschule, der Akademieausbildung. Unsere Musik- oder Kunsthochschulen gehen auf Exzellenz. Das ist ja auch etwas, was völlig verständlich ist und was auch wichtig ist, wenn ich diese Kunst in mir habe. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass diese Fokussierung auf die ästhetische Exzellenz ganz viel von dem anderen wegnimmt, was Teil der Dimension ist. Ja, also im Theaterbereich zu bleiben, ist natürlich toll, dass ich Opernfestspiele abbrenne oder Oper mache, die verschwenderisch ist, die zwecklos ist, die einfach auch Sternstunden damit der künstlerischen Verschwendung sind. Aber das bedeutet eben nicht, dass ich daraus einen Grund nehmen kann, warum Kinder- und Jugendtheater zum Beispiel schlechter sein soll oder warum kulturelle Bildungsprojekte in Kindergärten schlechter sein soll oder warum Soziokultur etwas ist, auf das ich vielleicht so ein bisschen schräg gucke. Also das ist vielleicht so eine deutsche Sache auch, dass wir zu sehr in diesen, gewagte These jetzt, in dass wir vielleicht zu sehr auf diese reine Exzellenz fokussiert sind, aber wir haben eine Neigung dazu, das merkt man ja auch an dieser Aufteilung zwischen E und U. Ja, ich glaube, Norbert Lammert, der weise Parlamentspräsident in Deutschland, Bundestagspräsident, hat ja mal gesagt, die Trennung zwischen E und U ist vor allen Dingen eine, die historisch bedingt ist und das Ziel hatte, zwischen Kunst und Nichtkunst zu entscheiden. Ja, und diese Trennung gibt es in anderen Ländern überhaupt gar nicht. Also erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer spanischen Kollegin, die aus Südamerika kam, im europäischen Dachverband Pearl, also vom Bühnenverein so. Und die hat immer gesagt, sie versteht diese deutschen Debatten gar nicht über den Silberrückensee in den Konzertsälen und so. Also weder bei ihnen in Spanien noch in Südamerika gäbe es dieses Problem, sondern das sei eigentlich alles voll mit Jugendlichen und es gäbe überhaupt kein Nachwuchsproblem. Ja? Also möglicherweise hängt es gar nicht an der Kunst, sondern es hängt an anderen Dingen, an dieser Lust zu kategorisieren, zu werten und auch immer sich vielleicht abzugrenzen von Dingen, die vermeintlich schlechter sind, um sich dadurch selber zu erheben. Ich würde einfach mal sagen, wir brauchen alles. Ja? Wir brauchen sowohl die Fünf-Sterne-Oper und das Fünf-Sterne-Schauspielhaus, weil wir brauchen Exzellenz, wir brauchen Spitze. Das wäre unnatürlich, irgendwie zu sagen, das braucht kein Mensch. Das braucht man genauso wie alles andere, genauso viel oder wenig, sondern das ist da und das ist gut, dass es da ist und das, ich will das auch sehen. Ja, und viele wollen das sehen. Das ist ja richtig, dass es es gibt. Aber wir brauchen eben diese anderen Dinge auch und vielleicht brauchen wir viel mehr Relaxedheit auch in der Betrachtung dieser Dinge und auch im Gestalten der Potenziale, ja, also auch künstlerisches Malen im Kindergarten oder Theaterspielen mit Kleinkindern oder Demenzprojekte im Altenheim oder Soziokultur in Stadtteilen, das gehört doch alles dazu, ja, also es geht ja darum, Räume zu erschaffen, Menschen zusammenzubringen und da muss etwas entstehen und da, und diese Erfahrung ist ja auch eigentlich der Mehrwert, der uns als Gesellschaft dazu bringt, so etwas zu fördern, ja, es geht ja nicht darum, das versponnene Hobbys von irgendwelchen Leuten zu fördern, sondern hier wird ein Teil von menschlichen Talenten, hier wird ein Teil des Menschseins sozusagen sichtbar, fühlbar, sinnlich erfahrbar und das ist etwas, was die Gesellschaft für sich als Bedarf definiert, ja. Und das geht aber natürlich auch schon im Kindergarten los, wenn ich mit Farben rummische und es hat auch was damit zu tun, wenn ich mit Kindern Theater spiele oder völlig egal, ja, oder wenn ich einfach mal in den Stadtteil reingehe und versuche, mal die Menschen als das, was sie sind, ernst zu nehmen und sie auch in diesem, was sie können und was sie als Menschsein auszeichnet, etwas zu gestalten. Also nur ein Beispiel, ich habe jetzt durch Zufall erfahren von einer mir bekannten Regisseurin, die ich kenne, die in Erfurt sozusagen als kleine Wortanleihe zu den Domstufenfestspielen, also das ist so ein sozusagen ein Spektakel, was im Musiktheater stattfindet, die Plattenstufenfestspiele gemacht haben. Das heißt, die gehen in die, in Anführungszeichen, schwierigen Stadtteile von Erfurt und arbeiten künstlerisch zum Thema Demokratie eben in diesen, mit den Menschen, die dort eben leben. Ja, und das ist unglaublich wichtig, das ist unglaublich wertvoll, das kann auch wahnsinnig belohnend sein. Und diese Dinge miteinander zu verbinden und nicht exklusiv zu sehen als das eine oder das andere, das ist doch das, was die Welt auszeichnet. Und das ist die politische Aufgabe von uns zu sagen, wir brauchen das in dieser Bandbreite auch sowohl vertikal und horizontal als auch links und rechts.
Lass uns von dieser grundsatzpolitischen Ebene nochmal kurz runtergehen in eine operativere Ebene. Da komme ich kurz zurück auch auf deine Rolle im Deutschen Bühnenverein, wo du ja als Direktor tätig warst. Das ist im Prinzip eine Interessensvertretung von 430, glaube ich, rund 430 Institutionen aus Oper, Ballett, Sprechtheater, also sehr breit gefächert. Und wir haben es ja da mit einem Segment zu tun, das ja auch, muss man ehrlich sagen, relativ skandalgebeutelt ist immer wieder. Also da geht es immer wieder um Machtmissbrauch auf unterschiedlichsten Ebenen. Es geht auch um Finanzskandale sehr häufig. Also da gibt es sehr viele Abgründe. Wird sowas dann auf so einer Verbandsebene eigentlich diskutiert oder drückt man das weg?
Oh ja, na, überhaupt nicht. Also als ich 2017 ins Amt gekommen bin, hat das, glaube ich, 10 oder 11 Monate gedauert, bis Harvey Weinstein verhaftet wurde. Und danach war die MeToo-Debatte da. Zuerst im Film, dann relativ schnell auch im Theater. Und das hat, glaube ich, die Theaterlandschaft, den Verband und am Ende auch uns alle tatsächlich ein bisschen verändert. Wir haben uns dann hingesetzt und haben eine offene Runde gemacht und gesagt, wer will, soll dazukommen. Wie gehen wir jetzt damit um? Es war übrigens bezeichnend, dass bei diesem ersten Treffen, ich glaube, es war Januar 2018, ich glaube, 80 oder 90% am Tisch weiblich waren. Da war dann alles dabei, also Rechtsträgervertreterin, Intendanten vor allen Dingen auch, künstlerisches Leitungspersonal. Und die Frage, die gestellt wurde, ich habe ja nie ein Theater geleitet, aber die dann eben kam, war, wir wissen bei uns von solchen Dingen nicht, heißt das, die gibt es nicht oder heißt das, da lauert was, was wir nicht wissen? Und die Antwort war zu sagen, na, wahrscheinlich wissen wir es einfach nicht. Und daraufhin hat diese Runde 3 Forderungen aufgestellt, die auch relativ schnell erfüllt worden sind. Das erste war zu sagen, wir brauchen eine externe Anlaufstelle für Betroffene, um mal rauszufinden, meldet sich da jemand, was kommt da eigentlich hoch? Zweitens brauchen wir im Bühnenverein eine Verpflichtung zur geschlechterparitätischen Besetzung von Gremien, Ja, das ist natürlich das übliche Bild gewesen, 80% Männer in Leitungspositionen, 20% Frauen. Und der dritte Punkt war zu sagen, wir brauchen ein Arbeitsinstrument, ein Kommunikationsinstrument, am besten einen wertebasierten Verhaltenskodex, der uns das Arbeiten in den Häusern eben an diesem Thema ermöglicht. Alle drei Forderungen sind innerhalb von 6 Monaten erfüllt worden, wobei man dazu sagen muss, bei der Anlaufstelle, das war nicht der Bühnenverein allein, sondern ziemlich zeitgleich hat mich der damalige Abteilungsleiter im Büro der Beauftragten für Kultur und Medien in Berlin angerufen und hat gesagt, wir stehen kurz vor der Berlinale, wir müssen darüber reden und ich will die roten Teppichsparten an einem Tisch haben. Wir müssen darüber nachdenken, dass der Bund vielleicht so eine Stelle aufsetzt. Die wurde dann 3 oder 4 Monate später schon beschlossen im Mai und hat im Oktober 2018 ihre Arbeit aufgenommen und wir hatten bis zur Hauptversammlung im Juni oder Juli 2018 mit Hilfe der DGP, also der Deutschen Gesellschaft für Personalberatung, einen wertebasierten Verhaltenskodex in den Gremien schon abgestimmt, der auf der Jahreshauptversammlung sehr emotional, sehr kontrovers diskutiert wurde, aber am Ende ohne Gegenstimmen auch verabschiedet wurde. Und der Prozess dauert ja bis heute, ist noch lange nicht zu Ende. Aber es haben sich seither Dinge geändert, die aus meiner Sicht Gott sei Dank auch nicht mehr rückführbar sind.
Ich will ja da mit dir eine Beobachtung teilen, einfach weil du auch beide Länder kennst. Ja, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine sehr große Dokumentation im NDR, wo es wiederum um Machtmissbrauch an den Theatern ging. Mhm. Was mich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat, dass es wurde ja wirklich mit einer dreistelligen Zahl an Betroffenen, vorwiegend Frauen, aber auch natürlich Männern, gesprochen. Und offenbar haben sich die Spuren in dieser Gesamtmasse nach Österreich verdichtet. Denn 2 der groß dort präsentierten Fälle waren österreichische Fälle. Also der Norddeutsche Rundfunk hat zum Recherchieren begonnen und hat geendet, ganz oft offenbar in Österreich. Gibt es da ein Gefälle in der Compliance und in der Bearbeitung des Themas zwischen den beiden Ländern?
Fällt mir ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich in meiner Amtszeit natürlich vor allen Dingen in die deutschen Institutionen reingeschaut habe. Vielleicht gilt der Grundsatz, der oft gilt, dass wir ein bisschen früher bei solchen Sachen in Deutschland sind und Österreich dann ein bisschen später das auch erreicht. Aber ich weiß konkret auch davon, dass zum Beispiel die Bundestheater Holding auch einen eigenen Leitfaden diskutiert und rausgegeben hat, auch der Theaterhalterverband, der jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so heißt, sondern Bühnenverein der Länder oder so. Sie haben sich irgendwie umbenannt. Also es ist diskutiert worden, auch in Österreich, auch in den Gremien, die wir zusammen mit den Österreichern und den Schweizern haben, in anderen Ausprägungen natürlich.
Was heißt in anderen Ausprägungen?
Naja, die Debatte in der Schweiz hat nochmal, oder in Österreich, oder hat andere strukturelle Voraussetzungen. Die Schweizer Theater zum Beispiel sind anders organisiert, über die Verwaltungsräte. Es gibt eine ganz andere Form auch schon von Kontrolle und Abstimmung als jetzt so vielleicht in Österreich oder in Deutschland. Es gibt in Deutschland auch nicht nur eine Form der Organisation, sondern sehr viele verschiedene. Und am Ende hängt es natürlich auch immer von den handelnden Personen ab, sowohl im Theater als auch bei den aufsichtführenden Rechtsträgern. Da gibt es mehr oder minder Organisierte. Wir haben auch muss ich sagen, bei aller Verdächtigung natürlich auch immer schon Häuser gehabt, die sehr früh diese Themen erkannt haben. Die sind oft, aber nicht immer, von Frauen geleitet worden. Und die haben sich auch sehr frühzeitig schon um das Thema gekümmert. Und es gab auch hohe und steile Lernkurven bei Personen, muss man sagen. Aber das war vielleicht auch deswegen so eingeschlagen, weil es uns natürlich selber auch was über die Gesellschaft sagt. Ja? Und es ist aber, und da sind wir jetzt doch wieder ein bisschen anders als die anderen Probleme. Also ich würde MeToo nie als reines Kulturproblem sehen, sondern wir wissen auch aus anderen Bereichen, dass es im Journalismus, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, im Klinikbetrieb, also wo Menschen sind, wo Macht ist, gibt es auch immer Machtmissbrauch, es gibt Verletzungen, es gibt Straftaten, es gibt schlechtes Verhalten. Das ist ja keine ureigene Erfindung des Kulturbetriebs, aber wir haben im Kulturbetrieb und vielleicht besonders im Theater Voraussetzungen gefunden, die nochmal eine spezielle Note oder eine spezielle Ermöglichung dieser Tatsache erlaubt haben. Und damit müssen wir uns natürlich auch als Bühnenverein beschäftigen. Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, die künstlerische Freiheit und auch dieser Glaube an diesen Geniekult, der ja viele Jahre auch ein männlicher Geniekult war, muss man sagen, haben natürlich Freiräume eröffnet, der Missbrauch oder einfach dem schlechten Benehmen auch einfach Tür und Tor geöffnet haben, weil es die Möglichkeit geboten hat, jedes noch so abgründige Verhalten einfach unter dem Passus Kunstfreiheit zu subsumieren. Und damit muss natürlich, das kann natürlich nicht sein.
Du hast mir den perfekten Cliffhanger geliefert für eine Frage, die mir auch auf der Seele brennt. Du hast angesprochen, es kommt vielfach auf die Menschen an. Ja, es kommt darauf an, dass man vielleicht auch neues Personal finden muss, das auch schwer zu finden ist, um diese Veränderungsprozesse voranzutreiben. Und du bist ja dann in den Bereich der Personalsuche eingestiegen. Du bist nach Wien gekommen, warst dort der Leiter quasi des Österreich-Büros eines sehr großen und sehr renommierten Kulturpersonalfindungsbüros. Mhm. Mich interessiert jetzt einfach die Frage, nach welchen Leitlinien hast du in dieser Phase deines Berufslebens denn die Menschen dann konkret gesucht? Wie hast du denn diese Menschen gefunden, die das bewältigen können?
Also ich war ja im Auftrag der Kulturexperten tätig, die von Oliver Schalt gegründet worden sind, den ich schon viele Jahre kenne, mit dem ich schon seit über 20 Jahren auch beruflich immer mal wieder verbunden bin, war auch mein Geschäftsführer bei der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Ich habe dort eine Struktur vorgefunden, die natürlich schon eigene Prozesse, Strukturen und Anforderungen herausgearbeitet hat, bin aber relativ passend auch mit dem, was ich gerade im Bühnenverein dann politisch erlebt habe in den letzten Jahren, natürlich sehr, also sehr passend da reingekommen, weil es auch um die Frage ging, wenn man Managementpersonal für Theater und auch Orchester sucht, welche Form der Führungskompetenzen muss eigentlich jemand besitzen, um die entsprechenden Konsequenzen aus der Machtmissbrauchsstruktur und MeToo-Debatte zu ziehen. Und dazu muss man ja erstmal nüchtern feststellen, dass in der Vergangenheit die Führungskompetenzen von künstlerischem Personal eigentlich keine Rolle gespielt haben. Ja, das war übrigens ein System, bei dem alle mitgemacht haben. Ja, das ist also nicht nur der bösartige Intendant oder der bösartige Regisseur gewesen, sondern es ging darum, große Kunst zu machen. Große Kunst ist im Zweifel das, was eben auch das Feuilleton beklatscht und das Publikum beklatscht haben. Und solange also die Auslastungszahlen stimmen und das Feuilleton auch gejubelt hat, hat niemand das hinterfragt. Ja, also es ist ein System, was deutlich komplexer ist und sich nicht nur auf kommunale oder staatliche Aufsichtsräte bezieht, sondern das war ein profitables System. Ja, das wollten wir alle so, und sie hätten ja mal versuchen können, in den 90er Jahren den großen Regisseurgrößen mit solchen Ideen zu kommen und zu sagen, naja, auch Theater ist ja ein Arbeitsplatz und wir brauchen hier gewisse Standardisierung und Führungskompetenzen, die hätten sie wahrscheinlich gleich aus dem Fenster rausgeschmissen. Ja, jetzt haben wir einen Bruch und auch die Erfahrung, dass das in dieser Absolutheit zu sehr negativen Konsequenzen geführt hat, und daraus müssen Lehren gezogen werden. Und es ist klar, dass wer ein Theater mit 200, 300, 400, 500, 600 Leuten leitet, braucht natürlich auch Managementkompetenz, braucht Führungskompetenz, um mit diesen mehreren 100 Leuten, die ja in dieser Arbeitsteiligkeit hochdifferenziert arbeiten, auch umgehen zu können. Ja, das bedeutet zum einen, dass ich mich irgendwie im Griff habe, also weder mit Gegenständen um mich werfe noch Leute anbrülle. Es bedeutet auch, dass ich mein Personal, egal welchen Geschlechts, nicht als mein Privateigentum sehe. Das heißt, dass ich da irgendwie meine sexuellen oder sonstigen Vorlieben dran auslebe. Es bedeutet auch, dass ich nicht davon ausgehe, dass ein Arbeitnehmer mein Eigentum ist, ja, sondern das auch mal professionell sehe, wenn sich da jemand wegbewirbt und geht, weil das darf ich nämlich als Arbeitnehmer. Und es bedeutet auch, die Kritik, die in den letzten Jahren an der Beschäftigung von Künstlerinnen und Künstlern und auch von Theaterpersonal, ich mache es immer beim Theater fest, weil ich da die größten Ansichten habe, auch ernst nehme, und auch da hat sich was getan. Die Honorierung, also insbesondere die Mindestvergütung, ist erheblich angehoben worden in den letzten Jahren. Wir haben durch Corona eine Debatte bekommen, wo die freien Künstlerinnen und Künstlern zu Recht auch in die Aufmerksamkeit gekommen sind, weil die Bruchstellen, die sich durch die Corona-Pandemie gezeigt haben, auch mich in dieser Dimension überrascht haben. Also Verträge mussten gestoppt werden, wegen der Pandemie gilt als höhere Gewalt. Das heißt, im Prinzip teilen sich die Parteien des Vertrages mit den ausgetauschten Leistungen bis dahin. Das heißt, der Künstler fliegt am Ende ins Nichts. Es gibt sozusagen nicht die Möglichkeit, den Vertrag irgendwie noch zu erfüllen. Es gibt Bruchstellen in der Sozialversicherung zwischen SGB III und Künstlersozialkasse, weil diese Form von Wechsel oder hybrider Beschäftigung gar nicht vorgesehen sind. Und daraus will es jetzt nicht weiter fortführen, ist zum Beispiel auch ein Forschungsprojekt erwachsen, das der Bundesverband Freie Darstellende Künste zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung, Verdi und auch am Ende den Bühnenverein gemeinsam auf den Weg gebracht hat. Das heißt nämlich Systemcheck, das heißt hier wurde nochmal geguckt, wie arbeiten die eigentlich? Und eine der Folgen jetzt im Jahre 2024 aus dieser Betrachtung ist ja die Mindesthonorardebatte für Freikünstlern und Künstlern, die der Bund in Deutschland jetzt für seine Projekte ab 1.7.2024 ausgegeben hat und die über die KMK in den Bundesländern eben auch jetzt sozusagen nachklappert, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt peu à peu auch umgesetzt werden soll. Auch das hat größere kulturpolitische Fragen. Es bedeutet nämlich, wenn ich Künstler besser bezahle, habe ich per se mal weniger Geld für, also ich muss wahrscheinlich weniger Projekte machen oder ich muss das Kulturbudget erhöhen. Das ist relativ unwahrscheinlich in diesen Zeiten. Also es gibt eine Menge von offenen Fragen, von Konsequenzen, die noch nicht geklärt sind aus dieser Debatte. Dass ich mich aber beschäftige mit dem, wie Künstlerinnen und Künstler arbeiten, dass ich das irgendwie auch wertschätze und nicht immer nur so abtue aus, naja, das macht ja eh Spaß und die machen das gern, trotzdem müssen die ja irgendwie lernen und auch mal versichert sein und eine Rente haben später. Das ist irgendwie richtig und es ist Ausdruck auf der Arbeitsebene, dass eine Gesellschaft vielleicht auch um die Frage ringt, wie viel Kunst brauche ich, welche Kunst brauche ich, welche Künstler brauche ich und was soll das Ganze eigentlich?
Du hast jetzt sehr schön den Aspekt der Personalfindung mit übergeordneten Themen verknüpft.
Ich schweife immer ab.
Das ist doch das Tolle an diesem Podcast, oder? Es gibt keine feste Minutenzahl, ja, man kann sich ausreden lassen. Das ist ja das Wunderbare. Ich will jetzt trotzdem mal aufs Konkrete kommen und ich will nicht so tun, als ob wir in der Vergangenheit nicht darüber gesprochen hätten, wie sozusagen die Arbeit als Headhunter in Österreich ist. Ja. Ja. Und wir müssen hier schon, glaube ich, das müssen wir nicht als offene Frage formulieren, sondern wir müssen festhalten, dass diese Verfahren, die du ja in beiden Ländern von innen kennst, dass es da schon einen desaströsen Professionalisierungsgrad gibt in österreichischen Stellenbesetzungsverfahren. Kann man das so, woran kann man das festmachen? Was ist da, was liegt da im Argen?
Also um die Antwort fair zu geben, muss ich sagen, es gibt eine Bandbreite von bis in beiden Ländern, aber es gibt einen substanziellen Unterschied, den ich festgestellt habe. Als Personalberater arbeiten wir mit, also immer im Gesamtpaket. Ja, das heißt, ich biete dem Unternehmen, das eine Stelle besetzen will, an und sage, ich begleite dich von dem Moment an, wo der Bedarf aufkommt, bis zur Unterschrift des Neuen oder der Neuen auf der Stelle, die besetzt werden soll. Und dieses Verfahren haben wir sehr differenziert ausgestaltet. Ja, es beginnt also mit klärenden Gesprächen darüber, wer ist eigentlich gesucht, was muss der oder diejenige können, was ist das Umfeld, muss man mit anderen sprechen, was ist eigentlich das Problem bei der Besetzung. Klammer auf, hier wird es nämlich spannend, weil auch Unternehmen machen das sich da oft zu einfach, ne, indem einfach immer gesucht wird, was da war. Aber es wäre eben Aufgabe der Transformation zu sagen, vielleicht muss ich mich aber auch innerbetrieblich mal umstellen und dann ist es plötzlich auch gar nicht mehr so schwer, jemanden zu finden für so eine Besetzung. Aber anderes Thema. Dann wird sozusagen die Stellenausschreibung wird geschrieben, wird verteilt von uns in Kanälen. Wir suchen ganz gezielt aus unserer Datenbank, aus unseren Netzwerken Kandidatinnen und Kandidaten, präsentieren dann am Ende dem Theater oder dem Museum oder wer auch immer das sucht, eine sogenannte Longlist, also von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Und dann gibt es aus unserer Sicht idealerweise zwei Gesprächsrunden, ein sogenanntes Sondierungsgespräch und dann ein Vorstellungsgespräch. Und am Ende dieses Prozesses steht dann der oder die eine, der es dann werden soll. Diese Art von, ich sage jetzt mal, Gesamtvertrauen, diesen Prozess zu begleiten und auch von uns eigenständig in unserer Kompetenz begleiten zu lassen, habe ich in Deutschland deutlich regelmäßiger gespürt als in Österreich, wobei ich auch hier zwei solche Verfahren mal gemacht habe, also idealiter. Da wurde uns gesagt, wir suchen jemanden, macht's ihr bitte. Und ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber die Besetzung hat eingeschlagen und hat auch gut funktioniert, muss man bisher sagen. Aber ich habe auch oft erlebt, dass eben Kulturinstitutionen anrufen und dann wird so gesagt, so, na, könntest du dir irgendwie helfen, wir müssen jemanden finden, und dann erklärt man ihnen, was man so machen will, und dann merke ich aber immer, dass die Institutionen nur Teile am liebsten wollen. Ja? Also die wollen gerne, dass wir natürlich suchen, die Stellenanzeige schreiben sie lieber selbst. Und wenn es um die Auswahl geht, ist es tendenziell so, dass man uns da nicht so gerne am Tisch gesehen hat wie in Deutschland. Das ist jetzt erstmal ganz empirisch und wertfrei, der Punkt. Also es gab vielleicht einfach nicht so viel Vertrauen in das, was wir da gemacht haben, während es in Deutschland relativ normal ist, dass man einfach gesagt hat, wir zahlen euch dafür Geld, ja, und ihr macht es jetzt und fertig aus, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, in Anführungszeichen. Und hier war es immer so, dass doch eine große Tendenz gespürt habe, den Finger drauf zu halten.
Du gehst da eigentlich mitten atmosphärisch in eine Debatte, die wir in Österreich ja haben, nachdem Handys ausgewertet wurden rund um staatsnahe Postenbesetzungen, und wo auch das zum Thema geworden ist, also wo Personalberaterinnen quasi wahrgenommen wurden, nur als Art, ich sag's jetzt mal böse, Feigenblatt, um das Verfahren objektiv erscheinen zu lassen. Jetzt, das möchte ich auf keinen Fall deinen Kundinnen und Kunden im Kulturbereich unterstellen, aber es ist trotzdem ein Stimmungsbild, das wir sehen müssen. Ja.
Mit einer Ergänzung, die ist, glaube ich, noch wichtig, der juristische Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist aber auch, und daraus ergibt sich ein Teil auch schon als Antwort auf deine Beobachtung, es gibt in Österreich halt auch eine gesetzliche Ausschreibungspflicht. Ja, also immer und ständig. Das ist etwas, was ich jetzt legislativ unter die Rubrik gut gemeint subsumieren würde, aber es ist leider nicht gut gemacht, weil es führt natürlich dazu, dass Betriebe auch, die auch aus völlig berechtigten Gründen übrigens daran festhalten können, dass sie mit einer Person, die das gut macht, also mit einer Geschäftsführerin oder einem Geschäftsführer, das noch eine weitere Amtszeit machen wollen, weil nicht immer spricht er was für einen Wechsel, weil es ja auch durch einfach Wissen geht verloren, die Institution kann erschüttert werden, Projekte müssen zu Ende geführt werden. Also es gibt gute Gründe zu sagen, wir laufen prima mit dem oder derjenigen, die soll das auch noch machen, es trotzdem in Österreich eben ausgeschrieben werden muss. Und da gibt es natürlich einen Anteil von Verfahren, bei denen offenkundig ist, dass wenn der Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin sich auch in diesen Prozess wieder reinschmeißt, er das auch aus guten Gründen wieder werden soll. Ja, so. Das heißt, das ist für alle anderen erstmal sehr schwer, weil sie müssen natürlich gegen ein Winning-Team sozusagen anrennen. Und für einen Personalberater ist es eigentlich eine unmögliche Situation, weil er ein Verfahren transparent gestalten soll, was aber aufgrund von sachlichen Erwägungen, zum Beispiel eines Theaters oder eines Museums, an dieser Stelle gar nicht gewünscht ist. Ja.
Wobei, Klammer auf, die Vertragsverlängerung ist auch in Österreich möglich grundsätzlich am Wolle. Also
okay.
Ohne Ausschreibung. Ja. Das ist aber genau das, was du beschreibst. Das könnte man ja sagen. Ne? Man könnte sagen, ich bin zufrieden mit dem Team, wie es ist, und ich stehe dazu, ich schreibe das nicht aus, und ich befasse nicht eine Maschinerie mit einer Scheinausschreibung, inklusive der Menschen, die sich dann darauf bewerben. Und wie im Grunde wissen alle im Hintergrund, das wird nichts, ja. Ich will auf einen anderen, wir sind jetzt schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber es ist so spannend, mit dir zu reden. Eine ganz wichtige Frage für mich als Österreicher. Du lebst in Wien und wirst Referent in Ingolstadt für Kultur und Bildung. Das müssen wir hier für Österreich erklären. Das ist vergleichbar mit dem amtsführenden Stadtrat. Roundabout. In Deutschland gibt es da unterschiedliche Konstellationen, aber man kann sagen, manchmal ist es der Bildungsbürgermeister, es ist der Beigeordnete, es ist der Kulturdezernent, es ist der Referent. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen.
In Bayern heißt das Referent, also genau. Berufsmäßiger Stadtrat und Referent. Im restlichen genau. Deutschland heißt es Dezernent oder Beigeordneter. In Baden-Württemberg heißen die zum Teil auch noch Bürgermeister. So, genau. Ne? Aber im Prinzip ist es immer dasselbe, ja.
Genau, also für unser Verständnis der amtsführende genau. Stadtrat, die amtsführende Stadträtin. Das ist, ich weiß nicht, meines Wissens nach bist du nicht einer politischen Partei fix zugeordnet.
Bin ich nicht,
nein. Das ist für mich als Österreicher ein völlig unmögliches Szenario, dass quasi ein Experte aus einem anderen, gerade der woanders wohnhaft ist, keine Parteiverordnung hat, in eine Stadtregierung geholt wird.
Ja.
Wie kann sowas funktionieren?
Also ich werde das oft gefragt in Österreich und immer wenn ich erzähle, wenn alle fragen, ja, in welcher Partei bist du denn, sage ich, ja, in gar keiner. Und dann schütteln sie alle den Kopf und sagen, eigentlich undenkbar, ja. Ist mir aber neu, also diese Diagnose, ich glaube, das ist in Deutschland gar nicht so ungewöhnlich, glaube ich. Also
absolut nicht,
nein. Die Stelle wurde ausgeschrieben, ja, weil der Amtsinhaber eben in Rente geht, den kenne ich auch sehr gut. Und der war ja auch ein bisschen der Grund dafür, was ich mich beworben habe, weil ohne den hätte ich ja auch sozusagen gar nicht richtig gewusst. Ich kenne zu wenig über Ingolstadt. Ich war da mal bei einer Projektarbeit, aber so richtig gut habe ich die Stadt natürlich auch nicht gekannt. Und als er eben in Rente ging, habe ich von dieser Ausschreibung Kenntnis erhalten, habe die durchgelesen. Und da ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte, wenn ich mich nochmal beruflich verändern will, dann vielleicht eher in Richtung so eine kulturpolitische Gestaltung in einer Stadt, weil ich eben die drei Themen Kulturbildung, Stadt zusammen habe. Da bin ich ja immer so in meiner ganzen Vita bisher so rumgekreist und da hat sich jetzt angeboten zu sagen, jetzt haben wir mal alles zusammen und da kann man dann auch nicht nur von der Metaebene runterreden, sondern da zeigt sich dann, also kann der es oder kann er es nicht, ja, vielleicht scheitere ich ja auch komplett da, das wird man dann sehen. Aber mich hat es gereizt, das mal auszuprobieren, auch vor dem Hintergrund, was wir eben diskutiert haben. Also wie kann man die beiden Sphären miteinander verbinden? Kriege ich sozusagen diese konkrete kommunale Sphäre verbunden mit unserer Kunstwelt? Ja oder nein, wird man sehen. So, dann habe ich mich beworben auf diese Ausschreibung. Da gab es also auf der Webseite der Stadt über das Personalamt ein Formular dafür. Das musste man einfach ausfüllen. Dann noch natürlich seine Unterlagen auch hochladen und damit war auch gewährleistet, dass alle sozusagen dasselbe in diese Ausschreibung mit reinbringen. Dann hat es eine ganze Weile gedauert. Dann wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und habe dann einige Wochen später erfahren, dass ich in der Endrunde bin mit noch einem Gegenkandidaten und da musste ich dann eben in den Stadtrat, der mich auch wählen musste und am Ende auch gewählt hat. Und das war irgendwie da gar kein guter Tag, weil da war ich irgendwie ziemlich krank, weil ich da so Kindergartenviren für meine Tochter bekommen habe und war echt irgendwie schlapp und habe schon gedacht, komm, das war jetzt nix, ja. Und dann, die gucken die alle an, wahrscheinlich wollen die eh lieber einen haben, der aus der Region ist, was ich auch verstehen kann, ja, weil mich hat er bisher auch gar nichts verbunden mit Oberbayern. Und dann war ich sehr erstaunt, als dann das Ergebnis bekannt gegeben wurde und ich gewählt war. Und das war schon auch irgendwie für einen Moment ein echter Schock für mich. Aber es ist möglich, es war auch möglich. Und das macht natürlich Hoffnung, wobei ich, wenn ich zynisch wäre, auch sagen will, vielleicht sind ja in vielen deutschen Städten, ist man ja auch dankbar, dass man für diese Bereiche Kultur und Bildung jemanden hat, der das noch machen will. Aber so viel Zynismus, das lassen wir jetzt lieber wieder an dieser Stelle.
Ja, ich kann mich gut erinnern, ich war an dem Tag in Mannheim. Tatsächlich ist ein langjähriger Weggefährte in Mannheim, Thorsten Riehle, am exakt selben Tag wie du zum Kulturbürgermeister in Mannheim bestellt worden und dann hast du geschrieben, ich bin gewählt. Also ich kann mich erinnern, dass der Schockmoment, der hat sich auch in der Nachricht wiedergespiegelt. Für mich, vielen Dank, dass du diese Geschichte so strukturiert erzählt hast, denn sie ist symptomatisch für viele deutsche Städte und wenn ich sie erzähle, wie solche Verfahren laufen, wird mir das hier, du hast ja auch ein bisschen Einblicke gewährt, wird mir das hier nicht geglaubt. Also ein Verfahren, dass das ausgeschrieben wird, dass es ein Bewerbungsgespräch gibt, dass man quasi im Gemeinderat pitcht um die Funktion und dass es passieren kann, dass der andere gewählt wird im unmittelbaren Wettbewerb der politischen Rede, das ist relativer Alltag eigentlich in deutschen Städten. Ich finde, es ist ein guter Alltag. Abschlussfrage, Marc, vermisst du manchmal Wien?
Unglaublich. Doch sehr. Also ich bin unglaublich verwachsen mit der Stadt. Ich wohne sehr gerne hier. Es gibt immer was zu entdecken. Die Lebensqualität ist sehr hoch. Meine Frau ist ja Wienerin, also wir werden auch weiter der Stadt verbunden bleiben. Es ist auch gar nicht so leicht, von Wien nach Ingolstadt zu ziehen. Und das ist nicht gegen Ingolstadt. Die haben ganz eigene Qualitäten und ganz andere Sachen. Aber ja, ich werde es extrem vermissen. Ich freue mich auch immer, wenn ich hier bin. Ich werde auch weiter regelmäßig kommen. Und vielleicht kann man auch, wo wir schon viel über Kritik an Österreich losgeworden sind, möchte ich auch mal Österreich lobend erwähnen und eine Kritik an Deutschland loswerden. Ich fahre mit dem Zug, ich habe kein Auto. Wenn ich mit dem Zug nach Ingolstadt fahre, merke ich relativ schnell drei Dinge. Wenn wir die deutsche Grenze überwinden, ist es vorbei mit der Planungssicherheit in der mit den Zugreisen. Es wird immer schlimmer bei der Deutschen Bahn und ich kann sagen, die ÖBB, ich lasse sie hochleben. Ihr seid toll, ihr kriegt es hin und gerade auch hier in Wien. Also die ganze Verkehrssituation ist einfach toll, zukunftsweisend und auch klug investiert, finde ich. Das zweite ist, das Handynetz wird schlechter. Und leider muss ich auch sagen, insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass die Infrastruktur in Deutschland in viel schlechterem Zustand ist als in Österreich, sogar im heiligen Bayern. Das, finde ich, sollte uns zu denken geben. Das ist auch ein Riesenthema, wie wir das mit den uns ureigen gegebenen Haushaltsvorschriften, wir waren ein Volk, was so blöd ist, sich die Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben. Das sei jetzt mal so ungeschützt. Ich kann das als Jurist überhaupt nicht begreifen, wie man auf so eine Idee kommt. Und bei aller Kassenwartsmentalität mache ich mir viele Sorgen darüber, wie das werden wird. Der Zustand der Bahn und auch zum Teil der Infrastruktur ist grottenschlecht. Wie das aufzuholen sein soll in Zeiten, in denen das Geld weniger wird, bleibt mir ein Rätsel, bleibt eine Herausforderung für uns alle. Und insofern, also man kann an Österreich sicherlich genauso viel kritisieren wie in jedem Land, aber ich wohne wahnsinnig gerne hier. Ich liebe Wien. Und ich finde es einfach auch ein großartiges Land, ja.
Vielen Dank, Marc. Das sind Schlussworte, die Österreicher lieben. Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.